Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Ich begrüße Sie, Herbert Rachowitz. Wir sind hier jetzt eine Dreierrunde im Da Ponte-Institut. Möglicherweise ist das für Philosophinnen und Philosophen noch nicht so eingeführt und nicht so deutlich. Die Dreierrunde ist Ulrike Kadi und Herbert Lachmeier. Er ist Vorstand des Da Ponte-Institutes. Er ist auch Professor für Philosophie am Institut für Bildende Kunst und Kulturwissenschaft an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung von Linz. Und alle diese vorbereitenden Worte dienen dazu, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass wir heute eine Sendung über eine Ausstellung machen, von der er der Kurator ist. Das ist die im Moment in der Albertina sehr erfolgreich laufende Ausstellung über Mozart. Was ist Da Ponte?
Da Ponte ist der Textdichter von Mozart. Lorenzo Da Ponte, nach dem ist das Institut benannt. Das ist für uns eine Keyfigur, wenn man so sagen will, weil er eigentlich exemplarisch steht für die Verbindung des Ancien Regime, des Josephinismus, bis dahin, dass er 1805 nach Amerika ausgewandert ist, dort immerhin noch 24 Jahre gelebt hat. Also Da Ponte ist für uns eben jene übergreifende Figur, die für das ausgehende 18. Jahrhundert steht. Und das war im Grunde auch die Idee für die Mozart-Ausstellung. Das heißt, wir wollten jetzt keine Reliquien-Ausstellung machen mit der Schillerlocke von Mozart, sondern wir wollten eigentlich eine Zeit beleuchten, die so wichtig ist für uns heute, weil der Mozart und der Da Ponte, die haben ja in den Figuren von der Susanna, von dem Don Giovanni, der Elvira, haben sie ja Individualitäten erfunden. Und diese Individualitäten, die sie da erfunden haben, die sind geblieben. Die haben die Bühnen der Oper nicht mehr verlassen und haben die Bühnen unserer Psyche sozusagen nicht mehr verlassen. Das heißt, das sind eigentlich Kreationen aus einer Zeit, in der sowas wie Individualitäten erfinden auch möglich war.
Jetzt ist gerade im Hinblick darauf allerdings interessant, dass einem weder die Susanna noch die Königin der Nacht so wirklich entgegenkommen, wenn man in die Albertina hineinspaziert. Das Erste, was man dort sieht, ist Kitschbestand und die musikalischen Präsentationen halten sich eher auf einem Minimum. Die Absicht der Ausstellung kann also nicht die gewesen sein, die Musikliebhaberinnen besonders gerne auf ihre Rechnung kommen zu lassen.
Naja, indirekt schon. Wir haben 4 Stunden übers Audiosystem abrufbar, aber du hast völlig recht, Herbert, die Musik sozusagen jetzt nicht im Hintergrund steht, sondern es geht eigentlich um die Inszenierung einer Gesellschaft, in der diese Musik gespielt und für diese letztlich komponiert worden ist. Das heißt, wir kommen hinein und haben im Grunde 2300 Quadratmeter diesen Teppich von dem Franz West, das Rokoko der armen Leute sozusagen mit den Emblemen, ein paar so Rokai-Quasten, Ohrwascheln übereinander gelegt und einer Quitte. Nicht? Das heißt, wir haben sozusagen einen hermeneutischen Boden, auf dem trapsen wir dahin und kommen über Kitsch und Klischee eigentlich hinein in ein nicht elitäres Mozart-Begegnungsweise, weil es geht eben darum, dass man den Mozart nicht fassen kann. Nicht? Je näher man ihn anschaut, umso ferner blickt er zurück. Nicht? Er ist jetzt als identifizierbare Figur nicht greifbar.
Die Idee war die, dass das ausgehende 18. Jahrhundert Potenziale in sich birgt, die im 19. Jahrhundert eher ein wenig verschüttet gegangen sind und die wir jetzt wieder herausfinden können.
Ja, es sind die Zukunftspotenziale der damaligen Zeit im 19. Jahrhundert ja auch verwirklicht worden, respektive im 20. Jahrhundert, und sie sind auch zum Teil wieder vergessen worden. Das heißt, Mozart war für mich bei diesem Ausstellungsmachen eben der Anlass, an dieses ausgehende 18. Jahrhundert zu erinnern und auch festzustellen, dass im Grunde der Zeitenbruch Also ich verwende Sattelzeit weniger gerne als Zeitenbruch. Zum 19. und ein ganz großer war. Wir haben eben im 19. Jahrhundert dann eine Über-Ich- und Schuldgesellschaft bürgerlichen Zuschnitts. Wir haben diese ständig überlastete psychische Instanz des Ichs, nicht? Und das haben wir im ausgehenden 18. Jahrhundert sicher nicht. Das heißt, Mozarts Zeit war eine Zeit, wo Individualitäten erfunden wurden und das hat Spaß gemacht. Es geht auch darum, dass der Vater und der Sohn Rollen gewechselt haben. Also der Vater geht mit dem Buben durch den Vatikan ohne Schrieb durch und sagt dann der Mutter, schreibt er, also der Mozart wurde für einen, der Wolfgang wurde für einen Prinzen gehalten und nicht für seinen Haushofmeister. Das heißt, auch das Busserl für die Kaiserin oder die Maria Antoinette, das waren ja lauter Inszenierungsmodelle. Und dieses Inszenieren von Identitäten, von Rollen, von Situationen, das war ja im Grunde auch die höfische Situation. Darum bin ich immer vorsichtig, wenn man sagt, der Bürger Mozart war ein Opportunist am Adelshofe. Glaube ich falsch. Ich muss feststellen, also ich habe immer feststellen können, der Nicht-Aristokrat Mozart, Casanova da Ponte haben reüssiert am Adelshof, keine Lakaien zu sein. Ich glaube, diese Selbstbewusstseinsleistung ist sehr stark zu bewerten. Und das war ein Selbstbewusstsein, das das Bürgertum dann auch verwendet hat, angesichts des Souverän auch des, angesichts des Souveräns auch souverän zu sein. Das heißt, der Mozart war im Grunde ein notwendiger Bestandteil des festlichen Alltags des Adels, weil der Adel hat die Opern gebraucht, um heiraten zu können. Sie haben die Musik gebraucht, um verdauen zu können. Also im Grunde war der Künstler bei Hofe notwendig und nicht wie im Bürgertum dazugekommen. Das heißt, der Mozart war auf keinen Fall ein romantisches Künstlergenie.
Du sagst, im Hof hat es diese Bestimmung, diese Lehrstelle gegeben. Ich erinnere mich da jetzt ein bisschen, um das Ganze weltgeschichtlich zu nehmen, an Homer oder Walter von der Vogelweide. Das klingt ein bisschen so. Die Konstruktion von feudalen Konglomerationen hat notwendig jemanden, der sich auskennt mit der Repräsentation. Malerei ist es ja auch deutlich. Die
Architektur.
Die große Versammlungshalle muss ausgemalt werden. Das kann der Künstler nur, wenn er eine gewisse Form von Inspiration hat, und das können nicht die Tischler von der Landschaft. Und dazu bilden sich dann bestimmte Könner aus, die auch auf mehreren Höfen auftreten, die eine gewisse Konkurrenz durchaus auch haben zwischen unterschiedlichen.
Natürlich.
In Italien, in der Renaissance-Situation, ist das die Assoziation, die man da haben könnte?
Durchaus. Das heißt, es ging ja um eine Kompetenz, die symbolische Repräsentation der Wirklichkeit am Hofe durchzuführen. Das heißt, der Mozart war ein ästhetischer Symbolproduzent und ein künstlerischer Symbolproduzent, um dieses Ambiente zu gestalten, das ja nicht nur sozusagen designt war, sondern das waren emblematisch festgeschriebene, sozusagen zyklische Ambientes und Umgebungen, in denen ja aufgrund dieser Ästhetik ja auch Entscheidungen getroffen wurden. Das heißt, der Adel war ja nicht privat und bürgerlich, obwohl der Rokoko-Salon schon ein bisschen eine Privatisierungstendenz des Adels zeigt, aber im Grunde waren diese Umgebungen die Grundlage, um das Adels-, das Herrschaftsleben zu vollziehen. Daher mussten die Nicht-Aristokraten, wie der Casanova, der da Ponte und der Mozart, das Herrschaftswissen souverän beherrschen, wie sie Klavier gespielt haben. Sonst hätten sie nie Opern inszenieren können, weil die Oper war ja die Vogelperspektive über das Adelsleben und der Brennspiegel, ihnen das zu zeigen. Und der Mozart sagt, die Oper ist die höchste Kunstform. Und interessanterweise sagt er, am liebsten zeige ich mich in der italienischen Opera. Das heißt, er entäußert sich in den Figuren, die er kreiert. Eben in dieser Kunstform schreibt er sich sozusagen, verewigt er sich, schreibt er sich fest. Das heißt, die Figuren dieser da Ponte-Opern zum Beispiel, und ohne die da Ponte-Opern wäre der Mozart nicht der Mozart, nicht? Das sind Figurationen, die er in ihrer komplementären Gefühlsempfindungshaftigkeit alle zusammen empfinden konnte. Nicht? Das ist für uns schwer nachvollziehbar, aber im Grunde konnte er diese Figuren kreieren und die die Allgegenwärtigkeit der Figuren funktioniert ja bis heute.
Und da gibt es aber jetzt noch eine Hintersinnigkeit. Das gewöhnliche Barockdrama arbeitet mit Fürsten, Engeln, Repräsentationen von Ehepaaren und sowas ähnliches. Bei Mozart scheint es ja jetzt so zu sein, dass in den Opern Figuren vorkommen oder in eine Richtung entwickelt werden, die schon nicht mehr adelig sind, die einen Weg an dieser Adelswelt vorbeinehmen, also das Dienstpersonal oder die Intrigenwirtschaft. Und das ist etwas, wo ein Ausgriff in neue Autonomie, die jetzt auch jenseits des Adelskontexts ist, deutlich wird und woran andere Leute anknüpfen konnten, weil mit dem Repräsentationsgeschäft eines Barockfürsten hätte man im 19. Jahrhundert oder auch wir selbst hätten wir größere Schwierigkeiten. Ne?
Ganz sicher. Das heißt, die Individualitätsfiguren, die Susanna, die Gräfin, das sind die Playerinnen im Figaro, nicht der Graf und der Figaro. Und die Despina ist die kluge Dienerin der Herrinnen, die ist dem Don Alfonso insofern überleben, als sie quasi was anderes ist als ein Dirty Old Man, der voyeuristisch jetzt sozusagen das Liebesglück der Paare abschlägt, nicht? Der wesentliche Punkt ist, die Dramaturgie ist, sagen wir mal, bei Figaro revolutionös, nicht? Aber revolutionär sind die Individualitätsgestalten, die der Mozart in dieser Musik materialisiert. Das heißt, der wesentliche Punkt ist, das haben die Adligen schlucken müssen, eine Modernität, eine Individualität vor Augen geführt zu bekommen, wo sie dann irgendwo geahnt haben, dass diese Individualität ihr politisches System lang überleben wird. Nicht? Das heißt, dort ist die Subversion der künstlerischen Massivität dieser Figuren, dass eben dieser Rokoko-Nihilist Don Giovanni heute auch noch aktuell ist, und zwar unmittelbar als etwas, worauf wir, ich sage jetzt mal, reinfallen, wenn wir die Musik in einer guten Weise repräsentiert und gespielt hören. Nicht? Nur, der wesentliche Punkt ist, dass diese Tiger-Zebra-Murmeltier-Geschichte, wenn der liebe Gott diese Tiere auf die Welt bringt, sozusagen heute schon viel mehr riskiert ist durch die ökologischen und Umweltbedingungen als die Figuren. Das heißt, der Don Giovanni ist auch beim ersten Jubiläumstod 2056 weiterhin resistent. Der indische Tiger vielleicht nicht mehr. Nicht? Das heißt, wir haben sozusagen Figurationen und das macht diese Allgegenwärtigkeit der Individualität aus, die nicht so leicht überbietbar ist und nicht distanzierbar, wie die Individualitäten sozusagen des 19. Jahrhunderts oft in der Oper sind.
Nicht? Weiß man eigentlich, wer in die Oper gegangen ist damals? War das eine volle Adelsbesetzung oder gab es den Adel in den Logen und unten das Bürgertum? Wie ist das?
Es gab schon Bürgertum in der Oper, nicht, aber im Wesentlichen war die Funktion der Oper bezogen auf den Adel, weil ob jetzt französische oder italienische Oper, das war ja eine kulturpolitische Entscheidung. Und interessant ist, dass der Josef II. Mit dem Da Ponte, der ja eine äußerst verwegene Figur war, man darf ja nie vergessen, die Gesellschaft war amoralisch, aber nicht unmoralisch. Nicht? Das heißt, es war eine Gesellschaft, wo der Kaiser mit dem Librettisten geredet hat über höchst kulturpolitisch wichtige Themen. 100 Jahre später hätte der Franz Josef nimmer reden können mit so einer verwegenen moralisch Frage. Mit Karl Kraus hat er aber nicht geredet. Nicht? Das heißt, dafür war der Sohn, hat sie umgebracht und die Frau war unglücklich, nicht? Und so weiter. Aber diese Figuration, dass im Grunde Kulturpolitik durch die Oper geschrieben wurde, ob deutsches Singspiel oder italienische Oper, das waren Grundsatzentscheidungen. Daher war die Oper sozusagen schon ein Mechanismus der Repräsentation der Macht. Nicht? Und dieser Machtdiskurs war natürlich in Opern wie diese Mozart-Opern natürlich schon subversiv gebrochen, weil wenn der Riccardo Muti eben sagt in Così fan tutte, sind im Grund im neapolitanischen Dialekt Doppeldeutigkeiten höchst gravierender sexueller Anspielungen drinnen, die eben provozierend eingebracht wurden. Wehe, der Kardinal hat gelacht da unten. Dann hat er sozusagen genau den Sinn verstanden, den er gar nicht verstehen hat dürfen. Nicht? Das heißt, es gibt eine immanente Subversivität und die bleibt ja erhalten, weil wir brauchen ja nicht ein Telefonbuch mit Geschmacksregeln, um die Oper verstehen zu können, wie bei einer Barockoper manchmal, sondern die wirkt ja immer noch und verführt uns selber zu unserer je eigenen individuellen Freiheit. Mozart war nicht Freude, schöner Götterfunke, das ist eine Wir-Befreiung. Und wehe, man gehört nicht zu den Leuten, die ein schönes Weib errungen und so weiter haben. Wenn man da draußen bleibt, gehört man draußen. Mozart ist ein individualistischer Befreier, schon als Person und auch in der Weise, wie seine Musik gefasst ist. Das heißt, für mich ist wichtig zu sehen, dass das Individualitätserfinden hochaktuell ist für uns heute, wo eben diese bürgerliche monosequentielle Karrierestruktur eines Ichs mal ordentlich schrubbt und schürft, nicht? Und diese Form in sozialen und produktiven Parallelwelten zu existieren, wie das in der damaligen Zeit durchaus möglich war. 100 Jahre später wäre der Mozart möglicherweise schizophren gewesen und hätte sozusagen in Bad Kreuzlingen autistisch Stunde im Abi Warburg zugehört und wäre nicht vom Binswanger geheilt worden.
Vielleicht hätte er in Gugins Bilder gemalt.
Nur unter der Anleitung von Waldmüller oder von Kokoschka oder von den jetzigen neuen Elite-Universitätsprofessoren, die in Gugig so hochaktiv sind.
Man kann ja wohl nicht sagen, dass Mozart kein Über-Ich hatte. Das hat er so wie seine Zeitgenossen sonst auch. Er war amoralisch, aber nicht unmoralisch. Zum Beispiel die Geschichte, dass seine Frau erzählt, dass er während der Geburt seines ersten Sohnes ein Streichquartett komponiert hat und ihre Schreie dort mit hineinkomponiert hat. Hat unter Umständen was Erschreckendes, aber es ist irgendwie eine ganz besondere, bestimmte Umgangsweise mit Erwartungen, gesellschaftlichen Vorgegebenheiten. Könnte man, glaubst du, sagen, Mozart hat gespielt mit seinem Über-Ich. Mozart hat die und das auch in seinen Figuren wiederum verwirklicht, dass die auch genau diese Distanz zu dem, was eigentlich gefordert war, vorspielen kann und dass das etwas ist, was uns heute so fasziniert.
Sicherlich. Also dieser Aspekt, die Selbstdistanz zu erreichen, indem man jetzt produziert diese Figuren, das wird ja eigentlich in dem Zitat wiedergespielt, am liebsten zeige ich mich in der italienischen Opera. Es ging immer um die Distanzierungsformen. Daher bin ich natürlich bei der Übertragung von psychoanalytischen Begriffen auf die damalige sozialpsychologische Struktur sehr vorsichtig. Nicht? Weil wie das sozusagen damals als Einheit einer Person funktioniert hat, wissen wir nichts Genaues. Wesentlich ist nur, dass zum Beispiel der Vater bei dem Wunderkind, und in dem Sinn hat der Anankur recht, mit 5 Jahren saßen die Eltern vor einem Krokodil. Das heißt, das Monströse von dem Mozart, dass der Vater plötzlich erkannt hat, der hat sich diese Kompositionsstrukturen gemerkt und abgelesen außer dem, was er gehört hat, und die Ballettschers nur als Thema genommen, das dann zu äußern. Nicht? Der schreibt ihm nach so einer Lectures mal eine kleine Symphonie. Das ist, wenn man ein Kind das Alphabet beibringt, schreibt halt immer ein Sonett, manchmal eine Elegie. Nicht? Das heißt, dieses Monströse bestand darin, dass der Vater respektiert hat, den hermetischen Kosmos all dieser Parallelwelten, zu denen der Bub simultan fähig war. Und der Sohn quasi die Erziehungsmethoden des Vaters. Das heißt, das war im Prinzip die Synergie, die Symbiose, das war der Kern des Familienunternehmens Mozart und Mozart seit 1762. Das heißt, die Innerlichkeitsselbstkonstruktion war sicher auch so, dass man sehr nüchtern war in der Wahrnehmung dieser psychischen Sensationen. Das heißt, es war zweifelsohne so, dass der Verstand die Gefühle scharf machen konnte, wie bei Liaison Dangereuse, der Valmont, die Mordeux, die haben ja eine pornosophische Konstruktion im Hirn, wo dann reale Liebe scheitert und damit die nur auf ihre Erfüllung da kommen. Ne? Und im Grunde war ja Sexualität eine erweiterte Kommunikationsform. Das heißt, Sexualität war je und je aktualisierbar und die Begeisterungen oder die libidinöse Breite der Erregung war auf unterschiedliche Objekte hin möglich. Das heißt, die Herr und Dame begegnen sich, sie redet von Wasserkunde, er von Mineralogie und Geografie, was weiß ich, Poesie, Musik. Und wenn sie dann landen im Bett nach 5 Stunden, dann kennen sie sich gut in mindestens 3 Sprachen. Das heißt, die Selbstkonstruktion, auch die Erregungsstrategien waren ja sozusagen Teil, um die Sexualität auch gut zu machen. Das heißt, wenn der Casanova in der Früh eine Dame kennenlernt, man verabredet sich für nach der Oper, dann hält er einen langweiligen Juristen locker 2 Stunden aus, weil er hat was vor. Das heißt, es waren die Affektmodulationen, die in der Innerlichkeit gearbeitet haben. Daher bin ich sehr, sehr vorsichtig mit den psychoanalytischen Kategorien in Anwendung des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Weil man muss sich auch so vorstellen, Innerlichkeit, und das war ja deine Frage, Innerlichkeit war etwas, das freigegeben war. Also, das heißt, wenn man jetzt so toll tanzen konnte wie der Mozart und alle Erwartungen der Gesellschaft erfüllt hat, dann hat niemand gefragt, wie meinst du es eigentlich? Das heißt, das mit der Schuldgefühlserzeugung, das war in der Form sicher nicht so. Und wenn man jetzt so sagt, mit Parallelwelten, dann gibt es so ein bisschen psychotisch und kreative Energie. Das sind alles Begriffe aus der Pathologie und aus der abwertenden Haltung von psychischen Ereignissen. Ich bin aber sehr vorsichtig, weil die Wahnwelten, die Manien, die Fetischismen, das waren ja nicht pathologische Phänomene, sondern die haben stattgefunden und es war ja super, wenn die Tante mal wieder ihren tollen Schub gehabt hat. Das heißt, die Innerlichkeit war wirklich eine freigegebene Inszenierung und man konnte eben verschiedene Identitäten und Individualitäten beherrschen. Man musste sie auch beherrschen. Und man hatte aber, wie der Mozart, eben ein eigentümliches Selbstbewusstsein mit Haltung ausgebildet, um in Verwegenheit dem Fürsten standzuhalten. Die Leute waren alle grundverwegen, so wie der Fiorentino und Franz, der König von Frankreich. Das heißt, im Spiel, im Hasardieren, hat man diese Verwegenheit, dem Fürsten in Augenhöhe zu beginnen, auch gehabt. Und in der Kunstproduktion auch.
ich meine, es ist ganz schwierig, von heute heranzukommen an diese Figuren. Ja? Und jetzt, wenn wir Psychoanalyse zur Seite lassen können.
Nicht zur Seite lassen, man muss nur vorsichtig sein, dass man die Psychoanalyse beschreibt, ein schmales Brett an psychischen Phänomenen. Die anderen kann sie nur recht negativ beurteilen und eigentlich im Grunde manche auch gar nicht erklären. In ihrem eigenen Selbstverständnis. Man soll das gesicherte Brett, das die Psychoanalyse hat, in der Form über Innerlichkeit zu reden, nie weggeben. Das ist ja unmöglich. Das ist ja richtig. Nur man kann es nicht sozusagen auf die Breite der Phänomene, die damals für Kreativität ausreichend waren, hinbiegen. Ne?
Schon klar. Nur statt Innerlichkeit könnten wir zum Beispiel auch von Bindungen sprechen. Ne? Wir könnten darüber sprechen, wie, welche Art von Bindungen Mozart in der Lage war einzugehen. Und vor kurzem gelesen, dass es erstaunt, nein, dass Mozart ist jeweils hoch erstaunt darüber, dass sein allerliebster Freund gestorben ist. Und das erstaunt er schon irgendwie. Ich meine, natürlich gibt es plötzliche Tode, aber nicht alle Leute sterben plötzlich. Viele Leute sind vorher krank. Und es könnte durchaus so gewesen sein, dass er gar nicht so verbunden, so eng in seinen vielen Parallelwelten auf die Einzelnen bezogen sein.
Glaube ich auch. Also Mozart war vielleicht 5-mal in seinem Leben authentisch vorhanden, vor allem wenn er dem Colloredo Nein gesagt hat. Das heißt, gestorben ist man eh schnell in der Zeit, heute rot, morgen tot. Also es ging immer um den sozialen Tod, der war wichtig. Es war eine wahnsinnige Lebensgeschwindigkeit, nicht? Sozusagen Stillstand war Absturz und auch zum Beispiel der Ponte hat 3 Libretti auf einmal geschrieben. Das heißt, im Grunde war Mozart eine permanent sich auch über die Produktivität erfahrende Persönlichkeit. Das heißt, er hat sich ständig auch erlebt in den Figurationen, die er da kreiert hat. Und wenn er Erstaunen über einen Tod geäußert hat, dann war das auch ein bisschen so in der Form, dass er eigentlich durch dieses Erstaunen sozusagen einen Existenznachweis von diesem Freund mal erbracht hat, dass den überhaupt gegeben hat. Ne?
Du sagst, Mozart hat sich beeilen müssen, dass er all seine Lebensenergie noch hinkriegt, bevor die Romantik beginnt.
Ja, das ist richtig, das finde ich gut. Und er hat sicher gesehen, die Möglichkeiten, ein romantisches Künstlergenie zu werden. Er hat aber sofort erkannt, dass ihn das ganz fürchterlich behindert in seiner Produktivität. Weil in dem Augenblick müsste er in einer Vergöttlichung des Genies als Künstlerfigur einem Werk gegenübertreten. Und Mozart hat viel zu stark in dem Werk existiert. So ist das zu verstehen, am liebsten zeitlich in der italienischen Opera. Nicht, dass eben genau diese Innerlichkeitsstilisierung, das wäre sozusagen eine ideologische Belastung für ihn gewesen.
Ich wäre jetzt gerne ein bisschen profunder informiert über das ganze Werk von Mozart und habe eine ganz simple Frage, wie viele Messen hat er eigentlich geschrieben?
Das weiß ich jetzt nicht auf Abruf.
Ja, ja. Kommt mir nämlich deshalb, weil ich, als du gesprochen hast von der Machtinszenierung und davon, dass das so wichtig war, mir deutlich geworden, dass es auch einen sozialen Aspekt hat, mir eigentlich eingefallen ist, dass die Alternative zu Opern unter diesem Vorzeichen ja Messen sind.
Was so ist es, ja, ja.
Messen in einem anderen Ambiente, ist nicht in dem Haus, sondern in den jeweiligen Kathedralen, führen dazu, dass Macht auf eine ausgesprochen demonstrative Art und Weise manifestiert wird und allerdings unter Bedingungen, die jetzt nicht ganz mit dem Opernleben zusammenhängen, weil da gibt es keine Zerrina, da gibt es keinen Selim, sondern da gibt es das Gloria in Excelsis und das Lamm Gottes und das Credo. Nun scheint es ja so zu sein, dass Mozart an der Stelle auch nicht so ohne war und dass das vielleicht eine eigene Ausstellung wert ist. Wie würde denn die Triebbefindlichkeit aussehen, wenn man das auf Messen konzentriert?
Ja, wir haben ja geistliche Musik in der Ausstellung, nicht? Im Wissenschaftskabinett hören wir ja immer diese geistliche Musik dazu, nicht? Und da habe ich halt so eine persönliche Deutung entwickelt oder hat sich mir aufgedrängt, ist, dass die Transzendenz für die Mozarts immer die Spiritualität der Musik war. Ganz klar, also die Spiritualität der Musik war die Transzendenzrealität, die Materialisierung für die Mozarts. Und ich vermute, dass so manches Kyrie des Mozarts eine sehr sinnliche Deutbarkeit auch haben kann. Das heißt, so wie einmal der Vatikan von bestimmten geistlichen Singspielen Abstand genommen hat, weil die immer sozusagen ekstatischer und weltlicher quasi wurden, was die Bartoli mal in einer CD herausgebracht hat, so war es möglicherweise so, dass der Mozart den Freimaurern in zwei Dingen nahe war. Das eine war, die Freimaurer ist sowas wie ein Männer-Selbsthilfe-Club, wo man ohne Standesunterschiede miteinander reden kann und Herrschaftswissen auch austauschen kann. Und das zweite ist, dass sozusagen die gegenreformatorische katholische Jenseitsvorstellung für diesen sehr narzisstischen Mozart ja nicht nur befreiend gewesen sein mochte, dass man nach 350.000 Jahren Fegefeuer als Vegetable im Himmel landet und mit den Engeln im Chor Bach singen muss. Das heißt, möglicherweise war die Freimaurer mit ihrer Todesbewältigung in der Gruppe der Bruderschaft jene Jenseitsvorstellung, die nicht so diesem katholischen Himmel entsprochen haben mag, indem man die Verantwortung vor dem Leben und nichts anderes, ist ja die Todesstunde in gewisser Weise in der Bruderschaft absolviert. Das heißt, ich sehe eigentlich in der sakralen Musik Mozarts, ich würde nicht sagen weltliche Züge, aber er inszeniert den Raum der Kirche, der ja als Gotteshaus im Prinzip der Kosmos ist, durchaus in der Fähigkeit, selbst einen Kosmos zu schaffen. Das heißt, das Interessante, theologisch Interessante ist ja, dass Mozart mit seinem Individualitätskreieren immer kratzt an der Sünde wider dem Heiligen Geist, es nämlich Gott gleich zu tun. Weil er aber kein romantischer Künstler ist, ist er nicht auf frischer Tat zu ertappen, weil er eben nicht als Genie in Konkurrenz zum Schöpfergott tritt, sondern eigentlich immer kreiert, nicht? Er macht es halt ununterbrochen, nicht? Aber er stilisiert sich nicht in der hybriden Figur. Und darum glaube ich, dass man jetzt nicht sagen soll, ja, das sind in Wirklichkeit keine Messen, sondern eigentlich ekstatische, was weiß ich, Sinnlichkeitsergüsse. Das, glaube ich, ist falsch. Man muss aber sagen, dass er diese Welt der Spiritualität der Kirche oder des Glaubens in einer für sich schlüssigen Deutungshaftigkeit transformiert hat, wie er auch viele Priester und Malteserite haben, die Freimaurer irgendwo waren. Ne?
Ich meine, ich kann schon sehen, dass du als Vorstand des Instituts für Librettoforschung da bestimmte Schwierigkeiten hast, weil die Librettoforschung im Zusammenhang mit der katholischen Messe ist ja ein relativ schmales Gebiet. Da gibt es ein Libretto und dieses Libretto ist durch hunderte Jahre lang immer wieder neu realisiert worden. Da ist die Einmaligkeit der Ponte-Librettos vielleicht doch was Akzeptableres oder etwas Anstoßenderes.
Ja, obwohl natürlich sozusagen, also dieses eine Libretto, von dem du da sprichst, sozusagen ja abendfüllend ist und ja sozusagen die Hand auf die Jahrtausende legt, aber der Wechsel wurde auch immer sozusagen auf die Unendlichkeit hinausgestellt, nicht? Also das ist auch eine einmalige Geste, aber ich finde das sicher, dieses eine Libretto und diesen Aspekt habe ich viel zu wenig beachtet, bei uns jetzt unbedingt integrieren muss in die Forschung, nicht? Dass ja schon sehr viele Individuationen der Kyrie es möglich gemacht hat. Das heißt, ich finde, die Modernität Mozarts erweist sich auch darin, dass er auf der einen Seite den Rokoko-Nihilisten Don Giovanni kreiert und auf der anderen Seite eine höchst individuelle Kyrie-Version schafft, die sicher den Damen und den Herren in einer besonderen Weise sozusagen Innerlichkeitskapriol nahegelegt hat, etwas als Sentiment und als Gefühl von Verinnerlichung zu inszenieren, sich selbst, was vorher auch nicht möglich war.
Ich hätte gerne noch was zur Form der Ausstellung gefragt.
Ja.
Es kam vorher schon mal das Stichwort emblematisch vor. Ja. Das ist irgendwie was, was mir sehr gut gefallen hat, dass so einzelne Punkte als Embleme dort auftauchen. Also der Rock, die Luster aus der Metropolitan Opera oder auch das Programmheft von dem Mozarttag im Dritten Reich. Das bedeutet aber auch, dass man es natürlich dauernd kommentieren muss. Emblematisch etwas darstellen heißt, dass man dem Zuschauer, Zuhörer es auf andere Weise noch verständlich machen muss. Und da fällt bei dir manchmal das Stichwort, es darf nur nicht didaktisch sein. Ist das so eine Tragödie mit dem Didaktischen? Mir fällt nämlich zum Beispiel ein, dass Mozart ja für seine Klavierschüler Musik geschrieben hat. Ja? Vierhändige Klavierstücke, die er eigentlich nur aus didaktischen Gründen geschrieben hat.
Das ist eine für mich sehr wichtige Frage, weil das Ausstellungsmachen ist für mich Knowledge on Stage. Das ist eine Wissenschaftspraxis. Und es ist eine Wissensoper für Mozart, was wir als Ausstellung gemacht haben. Und mit dem Didaktischen meine ich eben, dass das Raffinement des Ausstellungsmachens darin besteht, dass man ein Maximum an Information vermittelt, ohne dass plötzlich sozusagen die Schubkraft der Überschrift erscheinen soll. Das heißt, dass man die Kontextualisierung, die eine Ausstellung sein soll, etwas ist, was schlüssig bleibt, ohne plötzlich ein Preisschild zu kriegen. Ein Preisschild für das Nach- und Mitdenken. Und diese Vermittlungsleistung, weil ich glaube, dass Ausstellungsmachen etwas Wichtiges ist für Kunst- und Kulturwissenschaftler und auch für Philosophen, weil man hat sozusagen eine sinnliche Wissenspraxis im Umgang mit diesen Objekten, mit diesen Inhalten und so weiter. Und die Fähigkeit, Embleme zu schaffen, das heißt ein Bild mit so viel Bedeutung für einen selber festzustellen, dass man es hinhängt, das ist ein komplexer Diskurs, der Entscheidung. Und dieser Entscheidungsprozess lernt man nur, wenn man eine Ausstellung macht oder wenn man einen Film macht. Das heißt, für mich ist der eigentliche Effekt dieser Ausstellung dieses Produkt Knowledge on Stage, und wir werden damit auch im Frühjahr 2007 in Amerika an wichtigen Universitäten auftreten, dieses Produkt of Knowledge on Stage als eine Wissenschaftspraxis anzubieten für die Kunst- und Kulturwissenschaftler. Weil die Fähigkeit, Embleme zu fühlen, zu spüren oder auch mit dem Selbstbewusstsein eines Fürsten mich zu identifizieren oder eines Komponisten, das darf man ja eigentlich nicht, nicht wissenschaftlich gesehen. Das ist aber sinnvoll, es zu tun, aber man muss sich dem wieder entziehen können. Das heißt, diese Emblemfindung, dieses didaktisch wäre eigentlich, wenn mich die Theorie von hinten wieder überfällt, und ich dann sozusagen im Strudel der Ereignisse mich an der Theorie festklammern würde. Das wäre dann quasi das Didaktische.
Sehr eindrucksvoll und interessant. Ich würde gerne einen Kontrast ansprechen, den man doch, denke ich, machen muss, wenn man das Wort Wissen verwendet. In meiner Praxis und auch in deiner als Universitätsprofessor hat Wissen immer etwas damit zu tun, dass man selber was verändern kann. Dass man widersprechen kann, dass man Sachen umstülpt, dass man irgendwas einmal schief macht. Jetzt hast du in den Besprechungen und in den Erzählungen über diese Ausstellung hast du durchaus erzählt, du hast dir die Sachen mal angesehen, hast gesehen, da gehört noch ein Text hin, da fehlt vielleicht noch was, da sollte noch was dazu tun. Das heißt, dieser Faktor des Korrigiblen und Veränderbaren ist für dich als der Kurator dieser Ausstellung noch in Ordnung. Aber für jemanden, der jetzt konfrontiert ist mit dem Knowledge on Stage, das heißt also die Masse der Besucher, hat das etwas Fixes? Hat das etwas, wo diese besondere Art des Wissens, die damit zusammenhängt, dass das Wissen was Demokratisches ist auch und nichts Höfisches, dass das etwas verloren geht? Also wenn da drinnen, um es jetzt einmal sehr skurril zu sagen, eine Bühnenkleidungswerkstatt, eine Requisitenwerkstatt, die Dior-Kostüme macht und für die Besucherinnen die entsprechenden Entwürfe macht, drinnen wäre, dann wäre das, sagen wir mal, in einem sentimentalen Sinn eine partizipative Wissenserfahrung. Das machst du jetzt aber gerade auch nicht. Insofern ist das etwas durchaus Höfisches, was du uns da angeboten hast. Und das Wissen in dem Höfischen hat also einen Charakter des Gefrorenen, das ungefähr so gefroren ist wie dieser Kittel von Mozart von Capucci.
Eines ist ein Missverständnis, dass ich Knowledge on Stage verstehe, dass ich mit anderen Wissenschaftlern demokratisch zusammen eine Ausstellung entwickle. Das heißt, Knowledge on Stage ist eine Wissenspraxis, wo alle reingehen und eine Ausstellung machen, zusammen. Das heißt, man entwickelt beim Ausstellungsmachen sowas wie eine Privatsprachlichkeit, einfach im Konsens bilden in den ästhetischen Entscheidungen. Das heißt, dort ist zweifelsohne eine demokratische Struktur, indem ich eben die Ausstellung herbeigeredet habe. Ich habe die Ausstellung herbeigeredet, indem ich auch mit vielen markanten Wissenschaftlern, Intellektuellen geredet habe, mit dem Hans Belting und mit dem Gernot Gruber und mit dem Jan Aßmann und so weiter. Das heißt, wir haben zusammen schon diese Erfahrung quasi gemacht. Die Erfahrung, die das Publikum mit der Ausstellung hat, ist, wie du sagst, eine höfische Bühne. Das Dior-Atelier quasi neben den Galliano-Kleidern, damit bin ich völlig d'accord. Das konnte ich mir faktisch in dem musealen Rahmen überhaupt nicht leisten und möglich machen. Ist auch eine Finanzfrage. Aber dort sehe ich auf jeden Fall eine Ausstellung entwickelbar, diese Partizipation sozusagen herbeizuführen. Ich kann mir auch eine Ausstellung vorstellen, die man als Modul mit den ganzen Materialien macht. Und ich mache mit Kindern solche Ausstellungen. Dass ich mit Kindern eine Ausstellung entwickle, indem ich ein Thema habe und auch die Mozart-Ausstellung mache ich jetzt mit Kindern parallel, wenn das vorbei ist, ich tue sie anregen lassen. So habe ich auch die Kinderausstellung im Zoom gemacht. Mozart, ein ganz normales Wunderkind. Das heißt, ich gebe dir recht, dass dieses Knowledge on Stage ist ein bisschen provokant und bringt auch was Höfisches hinein. Und es soll uns insofern höfisch sein, als wir uns das Selbstbewusstsein, so einen Kosmos mal zu gestalten, zugestehen. Und diese Allmachtsfantasie, die ja auch der Mozart mit den Fürsten geteilt hat, nicht? Der musste ja die Allmachtsfantasie haben können, sonst hätte er gar nicht den Blick auf diese Gesellschaft werfen können. Er musste aber diese Allmachtsfantasie auch wieder weg loswerden. Und dieses Loswerden von Allmachtsfantasie, das ist ein wichtiger Punkt. Wie werde ich das los und wie spiele ich damit? Das heißt, der spielerische Moment der Identifikation des nicht-aristokratischen Selbstbewusstseins mit dieser Dimension, wo er auch weiß, die Macht kann ich nie haben, die der dynastische Adel qua Erbe eben hat. Nicht? Und darum finde ich, dass die Auseinandersetzung, diese Machtfrage so zentral zu stehen, ironisch zu brechen und zu unterlaufen, die Erfahrung ist, die wir mit diesen Sachen machen können. Aber das demokratische Moment, dass ich natürlich im Prinzip alle Veränderungen dem Publikum wieder vorsetze, das ist im Grunde etwas, das halt bei so einer riesigen Ausstellung in der Albertina gar nicht anders geht. Aber ich mache jeden Tag 3 Stunden Führungen. Das heißt, ich bin monatelang in der Ausstellung und führe als Kurator immer durch. Ich habe außer dem Katalog noch einen Esseband gemacht, um zu zeigen, dass Vermittlungsstrategie immer auch Forschungsstrategie sein kann. Und nachdem ich die Ausstellung herbeigeredet habe, rede ich auch permanent in der Ausstellung weiter. Nicht? Und das ist sozusagen der Prozess, dass ich eben über die Ausstellung eben mit Kindergruppen, mit Jugendlichen sowas wie das Ausstellungsmachen als eine interaktive Wissenserwerb und Kommunikation eben tue. Aber an einem bestimmten Punkt riskiere ich meine Privatsprachlichkeit voll mit dem Publikum. Und daran kann man auch scheitern. Nicht? Also Ausstellungen können ja auch völlig scheitern. Und vor allem die Kinderausstellung im Zoom ist nicht gescheitert, weil Kinder sind das härteste Publikum. Wenn denen langweilig ist, haben die produziert, die kein kulturelles Bedürfnis, das sie scheinbefriedigen.
Gibt es ein Lieblingsobjekt in dieser Ausstellung von dir?
Absolut. Es gibt diese Neapel-Ansicht von dem Thomas Jones, dieses kleine Bildchen, Blick auf Neapel 1782, das an Modernität so frappierend ist.
Jetzt habe ich aber einen psychoanalytischen tiefen Einblick in dich. Das ist das am wenigsten barocke Objekt dieser Ausstellung.
Barock?
Rokoko ist das am wenigsten rokokohafte Element in dieser Ausstellung.
Ja, aber dadurch wirkt das Rokoko extrem schrill, indem ich das so toll finde. Es geht immer um gut modernes Rokoko versus gut gräkes Klassizismus.
Ich wollte noch kurz zurückkommen auf das, was du sagst zu deiner Sprache und dem Verfahren im Dialog, solche Sachen zu entwickeln. Und ich wollte das nochmal kräftig unterstützen von der anderen Seite, jetzt von der Wissenschaftspraxis an den Universitäten. Ich habe also die großen Worte von Demokratisierung und Flexibilität und Mobilität und so reingebracht. Die Schwäche dessen, was an den Universitäten passiert, ist, dass man sich nicht verpflichtet fühlt, zu solchen Zwischenresultaten zu kommen. Dass man das Risiko nicht unternimmt, das du an der Stelle unternommen hast, nämlich zu sagen, so viel ich auch rede, irgendwann einmal muss ich das mit einem Schnappschuss fixieren und dann fallen die Leute möglicherweise auf mich ein, über mich her oder sonst was, oder aber sie bewundern das, was ich getan habe. Und das hat selbst einen kognitiven Effekt, der zusätzlich dazukommt, der nicht fassbar ist, in dem ständigen, modularisierenden Verändern der verschiedenen Versionen, der verschiedenen Seminare, Entwürfe und so ähnlich.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil so eine Ausstellung zu machen, auch eine kleinere, ist ein Spagat zwischen einer spielerischen Dimension, einer Konzeptobsession und so weiter, einer Materialfülle und beinharten Fakten und Restriktionen. Weil im Unterschied zu einem Buch kann die Eröffnung einer Ausstellung nie verschoben werden. Das heißt, du weißt 2,5 Jahre vorher, dass am 16. März um 18.30 Uhr kommt der Bundespräsident und wir müssen das machen. Das heißt, während man noch spricht, werden oben noch die Vitrinen eingeräumt. Das heißt, diese unglaubliche Touch und diese Spannung und die Challenge, dass du weißt, da gibt es Geldnotwendigkeiten, da gibt es die Parallelität deines spielerischen Konzepts, was auch immer, dem Material und der Journalismus, also da gibt es sozusagen die Restriktion seitens des Museums, des Chefs des Museums. Es gibt sehr, sehr viele reale Restriktionen, die auf der anderen Seite sozusagen in der Rhetorik des Realitätsschaffens sozusagen marginal werden müssen. Das heißt, du musst aushalten einen enormen Druck, ein Risiko geldmäßig. Das heißt, wir haben die Ausstellung produziert, nicht die Albertina hat die Ausstellung produziert. Wir haben vom Dabonte-Institut die Ausstellung produziert, die Albertina ist Raumgeberin und Leihgeberin von Objekten. Aber dieses Risiko macht natürlich sozusagen einen anderen Kognitionsakt, als wenn du sagst, ich gebe das Seminararbeit ab oder nicht. Und den finde ich klug einzuführen. Nicht um jetzt den Neoliberalismus sozusagen in die Universitäten endgültig hineinzuholen, sondern um das Denken von dort rauszuführen, unter ganz spezifischen Bedingungen erscheinen werden zu lassen. Das heißt, die Epiphanie des Denkens ist bei einer Ausstellung was sehr Kräftiges.
Das heißt, du hast es ja auch in das Ausstellungskonzept selbst eingebaut, in dem der Beginn der Ausstellung da war und erst 12 Tage später der Katalog gekommen ist. Das ist ja die Manifestation davon, dass die Bücher verschoben werden können, aber die Ausstellungseröffnung nicht.
Nee, das ist ein Fehler. Also das ist ein Fehler, den wir gemacht haben, weil das darf nicht sein. Also es muss der Katalog da sein. Wir haben aber den 800-seitigen Esseband vorgelegt und den Katalog als CD-ROM verteilt. Aber im Prinzip, den Katalog muss man in Händen halten können. Das war ein Fehler, den wir gemacht haben. Und dieser Fehler sind schlechtere Kritiken. Den Preis muss ich auch Cash bezahlen. Nicht? Das heißt, bei einer Ausstellung wird mir immer abgerechnet. Und zwar sofort und deutlich. Es gibt keine hermeneutischen Verschiebungen. Darum bin ja ich im Prinzip ein Skeptiker der Phänomenologie geworden. Weil ich glaube sozusagen, dass die Dominanz der Phänomenologie im 20. Jahrhundert sozusagen eine Art von Verfügbarkeit des Geistigen suggeriert, den das Geistige nicht hat. Weil in dem Augenblick, und das ist auch die Situation der Uni im Prinzip heute, weil viele Geisteswissenschaftler haben immer geglaubt, ihr Inhalt ist sakrosankt und wird bestehen. Inzwischen besteht der Inhalt nur dort, wo er sozusagen erhalten wird. Und das ist oft mehr als bloß das Bürsten der Diskurse. Das heißt, ich komme immer mehr drauf, dass es nicht Kulturwissenschaften allein, ich komme immer mehr drauf, dass die Kulturwissenschaften bloß im feuilletonistischen Bürsten der Diskurse besteht, sondern darin, dass man den Gegenstand erzeugt in einer anderen Medialität von der Öffentlichkeit. Und darin wird sich auch sozusagen das Prosperieren von den Geisteswissenschaften in den nächsten Jahrzehnten prüfen müssen. Weil wenn man vor ein paar Monaten noch in Heidelberg eine Elite-Universität gründet, ohne Geisteswissenschaft und Philosophie, dann verkennt man, dass sozusagen die kulturelle Kompetenz der Wissenschaft und die philosophische Kompetenz ein Verlust nicht nur des Inhalts ist, sondern überhaupt der Präzisierung, den Gegenstand noch zu erhalten. Weil Kultur ist ein Umweg, der sich lohnt, nicht nur für Sponsoren. Weil ohne kulturelle Diskursfähigkeit bin ich nicht mehr kommunikativ kompetent genug, eigentlich ein Business auch zu machen.
Ich hätte noch eine Frage, die sich bezieht auf die Zweiteilung der Ausstellung und der Ausstellungsräumlichkeiten. Es gibt die Albertina Prunk-Gemächer und in denen hast du mit Gusto und Genuss österreichische Gegenwarts-Avantgarde, Dior, Rokoko-Rekonstruktion und eine gewisse schräge Opposition gegen das Empire Antérieur gespielt. Das geht sehr, sagen wir mal, massiv symbolisch zu, ohne große Genauigkeit, würde ich sagen. Das ist auch an dieser Stelle nicht nötig, weil die detailfiligrane Genauigkeit, die steckt in den Tapeten. Da macht man mehr mit Computer-Rendering, mit entsprechenden Notenblättern, die Töne von sich geben und sowas ähnliches. Also das ist eine öffentlichkeitswirksame Gegenintervention auch gegen die Geschichtsräume. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wenn man mit der Rolltreppe runterfährt, dann kommt man in das, was man Großraumbüro nennen könnte, mit einer Vielzahl von Informationen, die in sich nur erschließen, wenn man die Sache genau ansieht und auch anhört mit den kleinen Walkie-Talkies, die man da bekommt. Das ist ein ganz anderer Geisteszustand, der da stattfindet. Hast du das aufgeteilt, hast du das gleichzeitig gemacht? Wie stellt sich das für dich dar, diese beiden Momente?
Ich habe immer gleichzeitig gearbeitet. Das heißt, ich hatte zu bewältigen drei Ebenen. Die Ebenen der Säulengangs, nicht, wo es mir darum geht, den Kurbadcharakter wegzukriegen, was man in der Albertina Frotté Mäntel mit einem goldenen A anziehen muss und in Frotté Batschen halten muss, und den historischen Räumen und der Pasteihalle, wo ich alle Wände entfernt habe. Das heißt, die wesentliche Punkt war mir klar, unten muss ich White Cube schaffen. Nicht? Der Teppich von Franz West verbindet alles. Aber die historischen Räume, da in den historischen Räumen kontrastiere ich natürlich stark die vorhandene Restaurierung, zu der man jetzt stehen kann, wenn man will, den Lustern, die mit diesen Swarovski Glaskugeln ein bisschen was wie eine Konditorei in Odessa auch an sich haben, und jetzt mit dem vielleicht etwas kitschigen Dior-Roben von Galliano 2004 und meinem Entenhausen-Rokoko mit diesem 50er-Jahr-Grün und den magentafarbenen Haxeln da. Das heißt, das hat und der Rokoko-dreschigen Lampe von Gelatin. Das heißt, dort bringe ich schon die Sache in Bewegung. Nicht? Und diese Bewegung ist unten mehr durch die Objekte dargestellt und durch den Versuch der Kontextualisierung. Das heißt, man hat neben Gainsborough von Bach hinter Grafik von Mozart aus dem 19. Jahrhundert. Das heißt, völlig unmögliche Hängekonstellationen, die gewissermaßen auch das Meisterwerk relativieren. Aber ein Meisterwerk kann man gar nicht relativieren. Das heißt, in dieser Konstellation bekommt das Meisterwerk eine erträgliche Aurawärme, wenn man so sagen will, weil natürlich gibt es sowas wie Aura im Medienzusammenhang, ohne jetzt eine Benjamin-Diskussion sozusagen zu starten. Aber im Grunde sind die Headlines wie produktive Dekadenz auch wichtig. Aktiv dekadent war die damalige Zeit, produktiv dekadent. Wo ist denn die Dekadenz von heute? Nicht? Also wo ist der Flaneur? Wo geht der Flaneur von heute spazieren? In Bonn vielleicht mit einem Seskia-Anzug und einer Adenauer-Kneipe, die er besucht, um eine Kohlelegie zu schreiben. Nicht? Also das heißt, das Freundessegel war produktiv dekadent, das Debütessegel der Mozartzeit auch. Und das ist heute alles. Drum leben wir heute in einer Art von Management-Absolutismus einer Zweiklassengesellschaft mit einem Turbo-Drive eines Mann-Männchen-Machismus, der im Grunde wegbricht, wo eben sozusagen die Frauen jene Positionen innehaben werden in 30 Jahren, die die Männer heute generell auch innehaben werden. Und da sind die Figuren der Susanna und der Gräfin wieder anders aktuell, als vielleicht vor 40 Jahren noch war. Das heißt, die Mozart-Darstellung 2006 ist für mich auch sowas wie ein Jahrhundertbeginn des 21. Jahrhunderts. Nicht? Das heißt, das war ein bisschen verschoben. 2000 war so der Esperanto-Beginn des Jahrhunderts. Und ich finde eben diese Parallelwelten-Aspekten, dass man eben selber in vielen Parallelwelten sozial und arbeitsmäßig existiert, das finde ich interessant, wie dass die Tatsache der technologischen Virtualität versus unserer Einbildungskraft-Virtualität auch ein Thema des 18. Jahrhunderts war. Das heißt, damals haben diese beiden Virtualitäten mit erfunden. Und das meine ich mit Zukunftspotenzial und das meine ich mit der Aktualität einer Aufklärungssituation, die für uns heute auch spannend ist. Weil ich glaube, dass die Polarisierung von rebellischer Aufklärung, pragmatischer Aufklärung, dass dieses Spannungsfeld eben auch, sagen wir, von Adorno, Horkheimer nicht so gesehen wurde.